Kunst oder Kultur im 23. Jahrhundert? Worauf baut ihr eigentlich auf?
Wie ist die Kultur von Aliens? Was für Kunst mögen die? Woraus entsteht Kunst für VulkanierInnen oder KlingonInnen?
Die neutrale Zone.
Star Trek zwischen Kultur, Psychologie und Subraumanomalien.
Mit Caroline Weber und Michael Ho.
Caroline, heute wollen wir über Kunst, Literatur und Musik im Star Trek-Universum sprechen.
Mhm.
Kunst spielt im Star Trek-Universum eine sehr große Rolle. Nicht nur, dass Kunst fast in jeder Folge in irgendeiner Form vorkommt, sondern auch, dass Kunst so ein Motor für eine Folge sein kann, um die Handlung voranzutreiben. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Also Kunst ist nicht unbedingt immer im Vordergrund, sondern sie ist manchmal sehr dezent, manchmal hängt sie einfach nur an der Wand.
Ja, aber das kann ja auch schon interessant sein, wenn so Kunst an der Wand hängt und sich dann auf einmal ändert. Und dann sind wir wieder bei meiner Lieblingsfolge.
Ich weiß natürlich, auf welche Folge du anspielst. Auf die Next Generation Folge Parallels, in der das Geburtstagsgeschenk von Worf sich an der Wand verändert.
Ja, weißt du noch, was das Gemälde zeigt?
Das Gemälde zeigt zunächst eine abstrakte Darstellung einer klingonischen Schlacht.
Ja, wow, du bist so gut.
Und danach ändert sich das in einen Battlecruiser, in so eine sehr realistische Darstellung eines klingonischen Raumschiffs.
Fantastisch.
Aber sie hängen es zuerst, hängen sie es falsch rum auf, was ja auch so ein Gag ist in der modernen Kunst, dass man das Kunst nicht versteht. Man versteht die Kunst nicht, wenn man sie falsch rum aufhängt. Also Kunst entsteht ja nicht so im leeren Raum. Und deswegen ist so meine erste Frage oder den ersten Punkt, den ich gerne so in den Raum werfen würde, worauf baut Kunst oder Kultur im 23., jetzt sind wir ja schon im 32. Jahrhundert, worauf baut ihr eigentlich auf? Da sie auf einerseits sehr bekannte Werke rekurriert, aber da auch versucht, was Neues rauszumachen. Das ist jetzt sehr abstrakt, was ich gesagt habe.
Ja, total. Aber, sag mal ein konkretes Beispiel mit den
Shakespeare in Star Trek, The Next Generation.
Mhm.
Es wird zitiert, sie spielen das auf der Bühne. Picard zitiert Shakespeare, in der Originalserie wird Shakespeare zitiert.
Die flapsige deutsche Synchronisation mal außen vor. In Star Trek 6 wird Shakespeare sogar im klingonischen Original zitiert.
Also Shakespeare ist so eine Konstante.
Ja.
Die Dialoge werden ja auch oft als Shakespearean dargestellt, dass die SchreiberInnen von Star Trek sehr inspiriert sind von einer klassischen Sprache, aber die das Ganze dann natürlich zeitlos macht. Vielleicht ist das auch schon so ein Hinweis darauf, was für eine Rolle Kunst irgendwie im Star Trek-Universum spielt. Das ist irgendwie alles so ein bisschen, das soll so was Zeitloses sein.
Also was du jetzt sagst, ist, auf der einen Seite spielt Kunst eine Rolle einfach im Text. Also es wird Shakespeare zitiert oder auf der Bühne gespielt. Und auf der anderen Seite hat aber auch Kunst Einfluss auf die Art, wie diese Sendung geschrieben ist.
Genau, ja.
Und das nächste, was du gesagt hast, ist, es ist dadurch zeitlos. Warum ist Shakespeare zeitlos?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann ich dir nicht hundertprozentig beantworten. Es ist nur einfach so, Shakespeare ist halt immer da. Egal, ob das jetzt das Vokabular ist oder Redewendungen. Also irgendwie trifft Shakespeare durch seine Dialoge und seine Thematiken immer den Kern aus allen Epochen. Irgendwie schafft er das, entweder so vage zu bleiben oder so konkret, dass sich alle immer angesprochen fühlen.
Ich meine, man muss auch sagen, Shakespeare hat auch sehr, sehr viel geschrieben, dass man aus diesem großen Werk sich da mal einen Satz raussucht, wo man sagt, oh, das spricht zu mir, ist vielleicht auch nicht ganz so verwunderlich. Ich möchte jetzt nicht deine Shakespeare-Beweihräucherung jetzt irgendwie schlecht machen, aber
ach du.
Ich war nicht vorbereitet auf Shakespeare-Lobeshymnen. Das hat mich total getroffen jetzt. Ich muss mich erstmal von erholen. Du hast gesagt, du hast nicht so eine richtige Erklärung, außer dieser tollen Erklärung, die du da geliefert hast. Ich habe eine weitere Ergänzung, nämlich, ich habe recherchiert, es gibt den sogenannten Lindy-Effekt. Hast du von dem schon mal gehört?
Nein.
Ich, bevor ich das gelesen habe, nämlich auch nicht. Und das ist ein Konzept, das sagt, wenn eine Technologie oder eine Idee es schon lange gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sie auch in Zukunft lange geben wird. Ah. Und wenn wir uns jetzt Shakespeare angucken, die Werke sind schon ganz alt, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen im 24. Jahrhundert das auch noch kennen zumindest, ist hoch. Und dadurch finde ich das eine gute Erklärung, warum auch Picard Shakespeare zitieren kann.
Ja, das ist toll. Das ist eine tolle Erklärung.
Ja.
Aber das heißt auch gleichzeitig, dass die Kunst des 23. Jahrhunderts, so wie wir sie zumindest in Star Trek präsentiert wird, teilweise natürlich dann rückwärtsgewandt ist.
Auf jeden Fall.
Also es ist sehr klassisch orientiert. Also man sieht ja auch, wenn Konzerte auf der Enterprise stattfinden, dann sind das meist klassische Konzerte.
Alle hören klassische Musik.
Ja.
Außer Riker, der mag Jazz.
Ja, da ist tatsächlich Riker eine Ausnahme, der aber auch aus unserer Sicht rückwärtsgewandte Musik hört, also aus den 20er, das ist sehr nostalgisch.
Ja.
Das sieht man dann auch auf den Holodecks und auch auf, in Deep Space Nine, das Holodeck-Programm Vic Fontaine, dem Charakter, der so singt wie Frank Sinatra, das ist ja auch nicht zeitgenössisch, also damals war es schon nicht zeitgenössisch, sondern es ist alles 50, 60 Jahre zurück, also es ist sehr klassisch.
Mhm. Und Riker kennt sich auch in klassischer Musik aus. Wir erinnern uns an die Szene aus First Contact, wo er sagt, hören Sie Bizet? Nein, das ist Berlioz. Ich meine, das ist ein Gespräch, das in der Realität niemals vorkommt. Sind wir mal ehrlich.
Nein. Nein, und ich habe auch bis heute nicht verstanden, was das überhaupt zu bedeuten hat.
Also abgesehen davon, dass wir die zwei als hochintellektuelle Kunstliebhaber einordnen können, ich glaube, es liegt daran, dieses Stück von Berlioz, was da gespielt wird, entspricht dem emotionalen Zustand von Picard in diesem Moment.
Ah, okay. 3 Sekunden und plötzlich wird da so ein ganzes Psychogramm aufgemacht.
Ja, wir dachten nur, das ist elitäres Gehabe und Wirklichkeit.
Na, ist es ja auch so ein bisschen.
Das mit dem elitären Gehabe, das ist was ich mich sowieso gefragt habe. Es gibt so im Englischsprachigen so eine gute Unterscheidung zwischen Highbrow und Lowbrow. Also so Hochkultur und eben, weiß ich nicht, was man als Lowbrow, wie man das übersetzen will, Massenkultur oder so. Und die Menschen auf der Enterprise, die sind alle sehr hochkulturbezogen, würde ich sagen.
Ja.
Würdest du das, du hast jetzt so schnell Ja gesagt, ich wollte dich fragen, ob du mir zustimmst.
Ja, tatsächlich. Also schon alleine durch die Konzerte. Also da gibt es so eine Kultur, die jetzt auch bei uns heute schon als Hochkultur bezeichnet wird, auf die können sich alle verständigen.
Mhm.
Es ist ganz normal, dass es klassische Konzerte gibt. Das ist so die Freizeitaktivität auf der Enterprise und dann geht man hin und dann sitzen die da auch genauso, wie man heute sitzt. Alles ist sehr still und wenn es vorbei ist, wird höflich geklatscht und es ist alles sehr ernst. Also es hat eine Ernsthaftigkeit und ist dadurch, es schafft so einen gemeinsamen Sinn. Also man gehört einer kulturellen Gemeinschaft an. Also man muss dazu sagen, da sitzen natürlich auch Aliens im Raum, aber trotzdem können sich alle auf die Hochkultur des 20. Jahrhunderts verständigen.
Ich habe darüber nachgedacht bei der Folge The Nth Degree. Die erste Szene ist ja, wie Barclay versucht, Cyrano de Bergerac zu spielen.
Ja.
Ich meine, auch schon das. Ich meine, come on. Und es ist irgendwie unangenehm und er kann es nicht so gut und die Leute klatschen aus Höflichkeit, wie dann Data, glaube ich, erklärt wird. Und dann wird er klüger, weil er irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie geht das nochmal? Warum wird er klüger?
Ich glaube, weil er sich an die Enterprise anschließt.
Ja, habe ich auch gedacht, aber ich dachte, irgendwo fehlt da ein Puzzlestück.
Er ist auf dem Holodeck zumindest und hat ganz viele Kabel in seinem Körper.
Also irgendwas passiert und seine Intelligenz wächst an und das ist eben genau der Plot der Folge. Und dann gibt es eine Szene, wo er dann nochmal Theater spielt und auf einmal kann er das voll gut. Mhm. Also so, da sieht man wirklich so diese 1:1 Übersetzung, also diese Hochkultur, das ist für kluge Leute. Es hat schon was Elitäres.
Ja. Ja, es hat mit Begabung zu tun. Also nicht jeder kann das, sondern man muss das auf eine bestimmte Art und Weise machen. Und es hat was sehr, sehr Perfektionistisches und Perfektionismus ist gut in dem Sinne. Also er kann das dann gut und das hat dann einen höheren Wert.
Ja.
Also es wird dann
es ist eben so dieses Streben und mir ist da eingefallen das Wort Renaissance-Mensch.
Mhm.
So diese Vision, vielleicht auch von Gene Roddenberry, dieses: Wir haben da Menschen, die sind gebildet, die sind klug, die sind neugierig, die wollen sich in allen Bereichen weiter optimieren und haben Interesse an Wissenschaft und Kunst und sind so vollendet in alle Richtungen.
Mhm. Wobei das im Kern ja eigentlich nichts Schlechtes ist. Ich meine, es ist ja toll, die haben ja alle irgendwelche Hobbys. Also man sieht die öfter irgendwie mit so Tontöpfern oder Captain Janeway malt, um sich zu beruhigen. Chakotay macht irgendwie so Sandgemälde.
Die Sandgemälde. Es ist wahrscheinlich auch schon kulturelle Aneignung.
Wahrscheinlich. Also im Kern ist es nichts Schlechtes. Es ist halt nur dann, wenn diese Perfektion erwartet wird oder also ein überhöhter Standard dann erfüllt werden muss. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in der Kelvin-Timeline, da wird ja tatsächlich zeitgenössische Musik verwendet. Also ich sage zeitgenössische Musik, Beastie Boys, Sabotage.
Ja, doch. Ich kann mich noch daran erinnern, an das Musikvideo auf MTV. Es ist zeitgenössisch.
Ja. Und das ist so Kirks Song, als er ein Kind ist und mit dem Auto durch die Gegend jagt und von der Polizei verfolgt wird. Und in Star Trek Beyond, zwei Filme später, kommt das dann nochmal als so Erkennungsmelodie. Man weiß, das ist die Referenz aus dem ersten, das ist so Kirks Song. Und McCoy sagt dann, ist das klassische Musik, die ich da höre? Und Spock sagt, ja, ich glaube schon. Wobei natürlich, das soll irgendwie witzig sein und so.
Ja.
Aber da verlassen sie so diesen Rahmen, dass was klassische Musik bedeutet.
Aber ich finde das eigentlich ganz spannend, weil man muss ja so eine Verschiebung weiterdenken. Wir haben jetzt vorhin schon Lobeshymnen auf Shakespeare gehört. Mhm. Aber auch zu Shakespeares Zeiten war es ja so, dass teilweise gerade die Komödien, das war ja Kultur für die Massen. Das ist so, war eigentlich zu Lebzeiten nicht unbedingt Hochkultur. Und jetzt gibt es diese zeitliche Verschiebung und auch Verklärung. Und jetzt wird er auf so ein Podest gestellt. Und ich frage mich, ob es nicht sein kann, dass in 300 Jahren, weißt du was ich meine, dass es auch so eine Verschiebung gibt und dass
die Beastie Boys überhöht werden.
Ich weiß nicht, ob es die Beastie Boys sein werden, aber warum nicht?
Ist ja auch in Star Trek zurück in die Gegenwart, in dieser Busszene, als Spock den Punk ausnockt. Da sprechen sie dann darüber, also Spock sagt zu Kirk, sie sind hier ziemlich vulgär in dieser Zeit, in dieser Epoche. Und dann verweist er irgendwie so auf so zeitgenössische AutorInnen.
Ja, das ist ganz schön gemein, finde ich.
Warum?
Weil das so ein Bashing ist. So, sich zwei Leute rauszupicken, wo man dann sagt, also die sind besonders furchtbar.
Glaubst du nicht, dass das irgendwie so einfach eine Verbeugung ist? Weil die sagen ja dann zu der Autorin Jacqueline Suzanne, die da genannt wird, und den anderen, ich glaube, sie zählen noch andere auf.
Harold Robbins.
Die Spock irgendwie nicht kannte. Und dann sagt er, gibt es so als Antwort, the Giants, also die Giganten.
Dieses Zitat, ich habe mir die Szene nochmal angeguckt, aber das ist mir untergegangen. Ja, super, okay. Okay, dann ist es doch eine Verbeugung eher als ein Bashing.
Ja.
Wobei ist schon ein bisschen von Kirk auch ein bisschen dieses Elitäre. Damals waren sie so vulgär und wir haben uns jetzt weiterentwickelt und wir brauchen das jetzt nicht mehr.
Was auch faszinierend ist, dass wir bewegen uns da in dem, in Anführungsstrichen, zeitlosen Rahmen mit der klassischen Musik aus dem 20. Jahrhundert. Auch die Gemälde an der Wand sind rechteckig. Also das sind eigentlich sehr klassische Formate, die man da so sieht.
Ja, spannend. Ja.
Es gibt aber auch die Versuche, darüber hinaus unsere eigene Kultur mit der Kultur von Aliens gegenüberzustellen oder zu vergleichen. Und da gibt es ja dann auch tatsächlich interessante Versuche, irgendwie was Neues zu schaffen.
Ja, ich meine, wie ist die Kultur von Aliens? Was für Kunst mögen die? Woraus entsteht Kunst für VulkanierInnen oder KlingonInnen?
Es gibt so zwei Kunstrichtungen, einmal Oper und Literatur, die öfter irgendwie so zitiert werden. Das ist einmal die klingonische Oper.
Aktu und Melota.
Du bist gut vorbereitet. Ja, die wünscht sich Worf.
In einer deiner Lieblingsfolgen, Unification. Also sie sind in so einer Kneipe und da ist eine Live-Musikerin und er wünscht sich dann von ihr, dass sie ein Stück aus dieser Oper spielt. Und dann sagt sie, die werden eigentlich selten gewünscht, was ich auch schon mal bezeichnet finde. Und er singt dann mit, aber was ich spannend finde, ist, also es ist eigentlich, ich glaube, dass es eine witzige Szene ist. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
Doch, ich fand die sehr witzig.
Und ich glaube, da liegt schon so ein zentrales Problem darin, wie man andere Künste und Kulturen darstellt. Das heißt, also jetzt sind wir mal ehrlich, klingonische Oper ist wie europäische Oper, nur mit ein paar mehr dissonanten Anteilen. Also es ist gar nicht so weit weg. Und trotzdem wirkt das auf eine Art irgendwie witzig oder so ein bisschen, weiß ich nicht, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen cringe. Und ich glaube, das ist halt das Schwierige, wenn wir irgendwas, was außerhalb unserer und jetzt vor allem unserer europäischen Hörgewohnheiten geht, wird das für uns ja so ein bisschen schwierig. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, etwas Neues zu erfinden, was nicht vielleicht seltsam, peinlich, unangenehm, witzig vielleicht ist, sondern was Ernsthaftes und sagt, das ist diese Kultur und weil wir es nicht kennen, finden wir es dann irgendwie seltsam. Und wie kann man etwas entwickeln, was anders ist, aber nicht so out there, dass man sagt, ah, das ist ja total, das, da gibt es ja überhaupt keine Resonanz zu.
Das stimmt vor allen Dingen, aber ich glaube, man muss da gar nicht so in Kulturen denken. Man kann ja auch innerhalb unserer Kultur bleiben und trotzdem, wenn man sich so Vokalmusik anhört, man hört nicht jeden Tag so Vokalmusik, wo so
ja.
Weißt du, so das ist erstmal witzig, wenn man das anhört, aber da sitzen Leute, die gucken sich das total ernst an, weil die halt in dieser Bubble irgendwie so verortet sind und die können das dann auch einordnen, aber es läuft auf dasselbe hinaus. Es ist so dieses Andere. Man hat irgendwas Unbekanntes und das hat was Fremdes. Die eigenen Hörgewohnheiten muss man erstmal anpassen und da wir selbst irgendwie so Gewohnheitstiere sind, ist das erstmal eine Anstrengung fürs Gehirn,
auf jeden
sich
Fall.
Dem irgendwie zu nähern und dann heißt das, okay, setze ich mich denn aus, nehme ich die Anstrengung auf mich und versuche das irgendwie aufzunehmen oder sage ich, nö, will ich nicht, das ist Quatsch.
Gefällt mir nicht.
So, ja, gefällt mir nicht, brauche ich nicht.
Ja.
Wobei es gibt in Star Trek Deep Space Nine gibt es das umgekehrte Beispiel, also wo sich, also das war jetzt gerade so, in der Szene wird sich so ein bisschen über die klingonische Oper lustig gemacht, weil das einfach, weil Michael Dorn einfach Worf ziemlich witzig spielt, auch wie er da sehr heldenhaft steht und dann sehr dem Pathos verfällt und diese Musik in die Weite schaut und dann diese Musik singt. In Star Trek Deep Space Nine, Garak, an mehreren Stellen erwähnt er, dass kardassianische Literatur der menschlichen Literatur bei weitem überlegen ist. Weil ich einfach so, also natürlich kommen da nie Beispiele oder so, weil das würde das Ganze ja ein bisschen ad absurdum führen und es würde einfach das, was man sich vorstellt, würde wahrscheinlich nie eingelöst werden. Aber das finde ich auch sehr bezeichnend, dass diese Überhöhung der kardassianischen Literatur, die ist in Deep Space Nine öfter. Aber auch hier dann, man kann es nicht greifen. Ein Beispiel würde keinen Sinn ergeben, weil wir ja doch irgendwie auf unsere eigenen Erfahrungswerte zurückgreifen müssten. Und dann wäre das nicht wirklich etwas Alienhaftes, was in einem komplett neuen Vakuum entstanden ist. Und nicht auf irgendwas Bezug nimmt.
Ja. Und man muss auch sagen, diese ganze kulturelle, künstlerische Seinswelt ist ja eigentlich auch nur in Anführungsstrichen Hintergrund, um die Kulturen lebendiger erscheinen zu lassen. Und dass Garak sagt, kardassianische Kultur ist besser als alle anderen, das sagt er irgendwie mehr über, dass KardassianerInnen halt vielleicht über sich selber sagen. Und das sagt dann mehr darüber aus, wie diese Kultur sich selber wahrnimmt als alles andere.
Ja, klar, ja.
Da müssen wir vielleicht auch nicht den kardassianischen Shakespeare gelesen haben oder den kardassianischen Goethe. Zu dieser Rückwärtsgewandtheit würde ich noch einen Punkt ergänzen, dass das natürlich auch so einen impliziten Bias offenbart, der damit einhergeht, dass man so alte Sachen gut findet. Also ich denke, was ich halt überhaupt nicht übersetze in die Zukunft, dass man vor allem Musik gut findet oder Kunst gut findet von europäischen weißen Männern. Also, dass es da in der Kunstrezeption auch überhaupt keine Diversität gibt. Das ist ja auch irgendwie absurd, wo ja Star Trek eigentlich total für Diversität steht.
Ja, weil da haben sie dann einfach keine andere Wahl, glaube ich. Oder ist es sind nicht auf die Idee gekommen, da in die Richtung eine Recherche zu begehen, weil Diversität auf diese Art und Weise einfach nicht gedacht wurde.
Ich habe im Internet noch eine Theorie gehört, weil wir jetzt gerade so auf so einer Metaebene sind, dass diese Rückwärtsgewandtheit mit den alten Kunstdingen auch damit zusammenhängt, dass ja auch so ein Urheberrecht verfällt ab 100 Jahren.
Ja, man muss dann keine Lizenzen bezahlen und kann einfach das verwursten, was es
ist. Ja, das ist so eine sehr pragmatische Erklärung, finde ich.
Ja, aber es macht natürlich Sinn. Ich glaube, das ist in verschiedensten Kunstbetrieben ist das so eine gängige Praxis, dass man aufatmet, wenn man keine Lizenzen mehr zahlen muss und die Freigabe abholen muss. Es hat ja auch irgendwie was Witziges, im eigenen Kosmos so gefangen zu sein und nicht darüber hinauszukommen, wenn man sich die Kunstwerke anschaut, die auf der Enterprise hängen.
Mhm, ja.
Das sind ja...
Da ist viel Kosmos.
Und da machen sich auch die Produzenten von Star Trek, Deep Space Nine und Next Generation machen sich lustig drüber, dass wenn man aus dem Fenster schaut und da sieht man Sterne oder einen Nebel und dann guckt man in sein Zimmer und dann hängt da auch Sterne und Nebel, das ein bisschen absurd ist.
Aber es gibt doch diesen super Schreibtipp, write what you know. Und das ist wahrscheinlich fürs Malen genauso. Ich möchte eine besondere Erwähnung zu Rick Sternbach, der für diese Weltall-Illustration vor allem verantwortlich ist. Mhm. Ich habe mir vorhin gerade selber ein Stichwort gegeben mit Kosmos. Rick Sternbach hat nämlich für die Sendung Kosmos von Carl Sagan wurde nominiert und hat auch einen Emmy dafür bekommen. Also ist ein cooler Typ, der diese schönen Weltraumzeichnungen gemacht hat. Es gibt ein Zitat von Gene Roddenberry, wo er auch über Kunst spricht. Mhm. Und er sagt, der einzige oder der wichtigste Punkt an Kunst ist, dass sie etwas kommentiert. Mhm. Dass sie ein Kommentar auf etwas ist. Das klingt jetzt, finde ich, ziemlich politisch. Kann man, denke ich, glaube ich, auch so deuten. Was passiert mit Kunst, wenn wir in der idealen Gesellschaft leben, in der wir nur Renaissance-Menschen haben, die umfänglich gebildet sind? Meinst du, das fördert die Kunst oder meinst du, die haben überhaupt nichts zum Kommentieren, weil alles gut ist?
Also es spielt ja jetzt nicht jeder Geige auf der Enterprise.
Nee, manche spielen auch Oboe.
Andere töpfern. Es ist einfach ein idealisiertes Bild einer Gesellschaft, die sich kreativ auslebt und dadurch eine bessere Gesellschaft zu werden.
Ja, und eine bessere Gesellschaft umfasst auch Kunst.
Genau.
Und ich glaube auch, dass wenn wir uns in eine Gesellschaft hineindenken, wo es eben keinen Zwang gibt zu arbeiten und Geld ein veraltetes Konzept ist, zumindest jetzt sagen wir mal TNG-Zeitraum, dann ist es vielleicht auch einfacher, weil Kunst machen ist ja auch was für Privilegierte, die Zeit haben und
das ist ein Luxus.
Ressourcen haben. Das heißt, es ist wahrscheinlich in dieser Welt leichter, Kunst zu machen als heutzutage.
Ja, wenn nicht gerade irgendwo das Raum-Zeit-Kontinuum am bärsten ist, kann man sich tatsächlich der Kunst widmen.
Wir haben ja auch nichtmenschliche KünstlerInnen, nämlich zum Beispiel Data oder den Doktor.
Der Doktor singt.
Und schreibt, ja.
Genau, also er versucht.
Schon wieder Oper, warum so viel Oper?
Ja, es ist einfach das ultimative Kunsterlebnis. Nee, er versucht sein Programm einfach zu erweitern und Data versucht auch seine Schaltkreise neu zu verknüpfen, indem er malt und schauspielert.
Ja, ich habe so ein bisschen versucht zu implizieren, dass das ja auch eine Suche nach dem, wie kann man mehr menschlich sein oder so eine Suche danach, weil zum Beispiel bei Data ist das ja ein zentraler Punkt in seiner Persönlichkeit, in seiner, wie sagt man das, in seinem Character-Arc, dass er versucht, sich dem Menschlichen anzunähern und dass Kunst eben auch eine Möglichkeit für ihn ist, sich dem Menschlichen anzunähern. Also wenn er dann anfängt zu träumen und dann malt. Also es ist irgendwie was implizit als speziell Menschliches gesehen wird.
Also Kunst als das ultimative Ziel. Das, wer Kunst betreibt, der kommt dem menschlichen Kern näher.
Ja. So. Und dann ist halt auch die Frage, und ich finde, da sieht man, wann war das, die Voyager in den 90ern, die Frage zu stellen, also hat der Doktor Autorenrechte, wo es schon eine Folge über Data gab, bei Next Generation, so hat er Persönlichkeitsrechte, geht es so noch einen Schritt weiter, kann der Doktor Autor sein und hat er das Recht auf sein eigenes Werk und inwieweit geht das überhaupt? Und jetzt mit der ganzen KI und Bilderstellung und so kann man sich schon fragen, war Star Trek da um einiges vielleicht auch voraus?
Wenn man jetzt Star Trek selbst als Kunst begreift?
Ah, natürlich.
Dass vielleicht die AutorInnen dann eine Handlung geschrieben haben und dass die Folge dann in dem Sinne mehr ist als die Summe ihrer einzelnen Teile. Also die reicht über etwas hinaus, was gar nicht von den AutorInnen intendiert wurde.
Total, ja. Ach, jetzt hast du doch noch eine gute Definition von Kunst einfließen lassen.
Ja, wenn man eine halbe Stunde labert.
Dann kommt man doch drauf. Aber ich finde es ganz spannend, weil du gesagt hast, wenn wir Star Trek als Kunst ansehen, weil wir haben jetzt sehr viel von dieser Highbrow-Variante erzählt. Es gibt durchaus auch eine, in Anführungsstrichen, Lowbrow-Variante, aber die findet dann nicht abends beim Geigenkonzert statt, sondern die findet dann auf dem Holodeck statt. Also es gibt durchaus auch diese Art von künstlerischem Ausdruck, nämlich zum Beispiel, wenn Picard in seine Noir-Detektivromane abtaucht als Dixon Hill. Ich sagen, das ist auch Kunst.
Ja, natürlich, da hat einer eine Holonovel geschrieben, einen Holoroman. Und das ist tatsächlich sehr klassische Detektivliteratur, die nicht auf derselben Ebene angesiedelt wird wie Shakespeare. Ja. Das ist ein anderes Genre.
Oder zum Beispiel auch bei Voyager, Tom Paris und Captain Proton.
Stimmt, der schaut Cartoons und Schwarz-Weiß-Fernsehserien an.
Trotzdem rückwärts gewandt, Schwarz-Weiß-Serie, come on. Ich muss sagen, ich finde diese Folgen tatsächlich auch immer ein bisschen anstrengend.
Ja, das stimmt, das ist tatsächlich so ein Teil, den verdränge ich auch immer. Ich vergesse immer, dass der das guckt. Der lässt sich ja dann auch so ein ganz altes TV-Gerät aus den 50ern in sein Quartier stellen und hat auch so eine Vorliebe für so alte Autos und so. Also so ein klassischer amerikanischer Dude.
Mm, ja, stimmt.
Der dann auf die 50er so abfährt. Eine Sache wollte ich noch, weil du auch angesprochen hast, dass es eben Folgen gibt, wie die, in der der Doktor seine Autorenschaft für sich einfordert. Kunst kann auch irgendwie so als Metapher eingesetzt werden.
Mhm.
Zum Beispiel in dieser Folge A Matter of Perspective. In dieser Folge geht es um einen Gerichtsprozess, in dem Riker angeklagt wird. Und aus den verschiedensten Perspektiven werden sich dann die einzelnen Aussagen.
Ja, und die sich auch widersprechen teilweise.
Genau, die sich auch widersprechen. Und am Anfang dieser Folge sieht man, wie Picard und ein paar andere Crewmitglieder malen, also im Akt zeichnen. Und die haben natürlich alle, haben sie ihren eigenen Stil. Und da, es läuft darauf hinaus, dass Data vorbeikommt und Picards Gemälde analysieren soll.
Ach,
und er ist nicht besonders begeistert von dem. Er versucht durch die Blume zu sagen, dass das einfach ein Mischmasch aus den unterschiedlichsten Epochen ist.
Sicher, dass es durch die Blume gesagt wird, weil ich finde, es ist nichts Blumiges an der Art, wie er kritisiert.
Aber er verwendet dann Stilrichtungen von Kubismus bis Proto-Vulkanisch.
Fantastisch.
Alle, die an diesem Malkurs teilnehmen, haben natürlich eine andere Perspektive auf das eine Modell, das gezeichnet wird. Und das finde ich auch eine sehr schöne Art und Weise, wie man eine komplette 45-minütige Handlung auf eine Minute verdichten kann, eben mithilfe der Kunst. Was natürlich auch Teil der Definition der Kunst ist, dass sie Kunst verdichtet.
Zum Beispiel die ganze Moby Dick-Metapher aus First Contact.
Aufgrund dessen, dass wir eben auf solche literarischen Verweise Zugriff haben, auch wenn wir es nicht gelesen haben. Der Dialog wäre sehr viel länger, hätte man nicht die Möglichkeit, auf solche literarischen Verweise zurückzugreifen, weil da müsste man erstmal erklären, also man müsste sehr viel direkter irgendwas sagen. Das ist ja auch das, was in Darmok eigentlich so auf die Spitze getrieben wird.
Stimmt.
In dieser Episode aus Next Generation wird Picard von einem Alien entführt, dessen Spezies nur in Metaphern kommuniziert.
Mhm.
Hier geht es um sehr viel kulturelles Wissen und hier geht es um Geschichte, die vermittelt wird, also auch in gewisser Weise um Kunst. Und ohne dieses Kunstverständnis versteht man die Sprache nicht. Und so ist es natürlich dann auch, wer nicht weiß, wer Moby Dick ist, kann dann auch nicht verstehen, um was es in diesem Dialog geht.
Ja.
Aber wenn man es tut, dann hat man innerhalb von kürzester Zeit hat man so einen ganzen Raum, der sich da aufmacht.
Ja. Darmok ist wirklich auch eine super Episode, die zeigt, wie man es machen kann. Das ist total anders als unsere Art zu sprechen. So wie so ein Worldbuilding auch gut funktionieren kann. Ist komplett fremd und gleichzeitig total nachvollziehbar und irgendwie total schlüssig.
Ja.
Und auch irgendwie super poetisch.
Ja.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen was New Trek vielleicht so ein bisschen fehlt, weil ich habe das Gefühl, und das sind alle irgendwie neue Serien, da beobachte ich es häufig, dass der Subtext sozusagen ausgesprochen wird und dass einem das alles nochmal erklärt wird. Ob das daran liegt, dass angeblich ja alle immer auf ihr Handy gucken, während sie Serien gucken und Netflix ja zum Beispiel sagt, Leute, ihr müsst den Plot dreimal erklären und aussprechen, damit die Leute, die aufs Handy gucken, das auch noch mitkriegen. Und gerade dieser Subtext, der dann zum Beispiel durch so eine Moby Dick-Metapher dann eben aufgemacht wird, der fehlt oft in solchen neueren Serien. Ich habe das Gefühl, es gibt noch eine Folge, die wir erwähnen müssen, wenn wir über Kunst, Kultur reden.
Mhm.
Und zwar, das ist The Inner Light. Ich finde, du hast das vorhin so schön gesagt mit das transportiert, das ist ein Motor, das ist eine Art von, da kann Persönlichkeitsentwicklung dahinter stecken.
Mhm.
Und diese Flöte, die transportiert ja eine ganze Erinnerungskultur sozusagen mit direkt.
Ist auch wieder diese Verdichtung dann einfach auf ein Instrument.
Ja.
Weil Musik ist ja in dem Sinne was Flüchtiges, wenn man das Instrument nicht spielt. Es wird ja erst dann nützlich, wenn man es tatsächlich spielt. Und die Musik, die man darauf spielen kann, ist ja genauso flüchtig wie diese komplette Kultur, die vor 1000 Jahren bereits verschwunden ist und so am Leben erhalten wird.
Ich finde so diese Flöte, die ja auch für unfassbar viel Geld, glaube ich, vor einiger Zeit versteigert wurde.
Ja.
Also ich meine, das ist ja auch eine der Top-Folgen, wo viele Menschen sagen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, was für einen emotionalen Wert Kunst auch haben kann.
Ja.
Wie Picard am Ende der Folge so die Flöte an sich presst. Mit wie viel Bedeutung die so aufgeladen ist. Was ist denn unsere Quintessenz?
Kunst hilft den AutorInnen, selbst den Star Trek-Kosmos der Zukunft so ein bisschen einen Rahmen zu geben. Und ja, es gibt uns so ein bisschen so einen Anker, der unsere Gegenwart mit der Zukunft auch so verbindet.
Das ist aber schön gesagt. Der Anker, der gefällt mir. Wir können auch noch Moby Dick lesen, wenn wir wollen.
Oder die gesammelten Werke von Shakespeare.
Ja, ich mache mich gleich noch dran. Und wenn ich dann fertig bin mit Shakespeare lesen, dann treffen wir uns wieder in der neutralen Zone.
Machen wir so.